HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Damit hatte wohl nicht einmal der Wahlkämpfer selbst gerechnet, dass er in der Nacht zum 9. November 2016 zum Sieger ausgerufen werden würde. Donald J. Trump. Aber es war so und die Welt hielt den Atem an, damals vor ziemlich genau 4 Jahren. Trump, den das Mutterland der Demokratie soeben zum Präsidenten gewählt hatte, galt weithin als halbseidender Geschäftsmann. Im Amt aber überstand er dann alle Skandale und Absetzungsversuche. Und dass er dieses Mal wiedergewählt wird, ist längst nicht ausgeschlossen.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
Ab heute heißt es Amerika zuerst, machte Trump bei seiner Amtseinführung im Januar 2017 klar, während die scheidende Präsidentenfamilie Obama mit versteinerten Mienen zuhören musste. Das liberale Amerika und die Politikbeobachter standen immer noch schwer unter Schock, dass die Wähler sich für Trump und gegen Hillary Clinton entschieden hatten. Sie hatten offenbar große soziale, wirtschaftliche, politische Umwälzungen nicht zur Kenntnis genommen, erinnert sich Constanze Stelzenmüller, Politikbeobachterin und Mitglied von Brookings, einem Think Tank in Washington.
Es ist auch ein emotionaler Moment gewesen, weil ich zum 3. Mal in meinem Leben in diesem Land wohne, zum 2. Mal als Erwachsene, glaubte es ziemlich gründlich zu kennen und begriffen habe, dass mir da was entgangen ist.
Amerika sei ein zerstörtes, von Eliten ausgebeutetes, vom Ausland betrogenes Land. So schilderte es Trump in seiner Rede und so fühlten es offenbar auch seine Wähler. America First hieß deshalb, sich zügig aus der Weltpolitik zu verabschieden.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
Schon im Sommer 2017 trat er aus dem Pariser Klimaabkommen aus. Er kündigte das Iran-Abkommen. Er verließ mitten in der Pandemie die Weltgesundheitsorganisation WHO.
Die America First Außenpolitik ist die notwendige Konsequenz,
sagt Constanze Stelzenmüller.
Aus einer Sicht auf Amerika, in der Amerika nicht etwa die Supermacht ist, die Verantwortung hat für den Weltfrieden und den Schutz einer regelbasierten internationalen Ordnung, sondern das ist ein Amerika, das seit Jahrzehnten von Feinden belagert wird und Verbündeten ausgenutzt wird, schamlos, und das sich endlich an den Feinden rächen muss und an den Verbündeten schadlos halten muss.
Die Weltgemeinschaft reagierte zunächst mit einer Mischung aus Heiterkeit und Verärgerung auf Trump. Heiterkeit über seine Großspurigkeit, zum Beispiel vor den Vereinten Nationen.
In less than 2 years. My administration has accomplished more than
in weniger als 2 Jahren hat meine Regierung mehr erreicht als fast jede andere Regierung in der Geschichte meines Landes.
America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay.
Die Reaktion habe ich nicht erwartet, aber okay.
Seine Verbündeten, die G7, die NATO, verärgerte er durch den rüden Ton. Auch Deutschland bekam sein Fett weg wegen der aus seiner Sicht zu niedrigen Verteidigungsausgaben. Dafür bekommt er zu Hause Applaus. Nur selten flackert bei den Republikanern Widerstand auf. Im Sommer 2018 zum Beispiel, als Trump sich in Helsinki mit dem russischen Präsidenten Putin traf. Putin hatte sich 2016 mit Computerhacks und Desinformation in die US-Wahl eingemischt. Trump erweckte den Eindruck, er glaube Putin mehr als den eigenen Geheimdiensten. Die Republikaner waren entsetzt.
Es war traurig und enttäuschend, unsere Geheimdienste gleichgesetzt zu sehen mit den Worten, die aus Präsident Putins Mund kamen.
Auch Trumps Ankündigung, eine namhafte Zahl von US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen, zog parteiübergreifend Proteste nach sich. Sich aus Konflikten zurückzuziehen und Soldaten heimzuholen, ist aber etwas, das viele Amerikaner grundsätzlich unterstützen. Und, hört man immer wieder anerkennend, in den 4 Jahren seiner Amtszeit habe er, entgegen vieler Befürchtungen, keinen neuen Krieg angefangen.
His position is a businessman, and I like business people. I like businessmen. I like, you know, people that can negotiate.
Trump sei ein Unternehmer, sagt diese Amerikanerin kurz nach der Wahl im Lokalradio. Sie möge Leute, die verhandeln können. Dass Trump etwas von Wirtschaft verstehe, davon sind laut Umfragen immer noch viele Amerikaner überzeugt, auch wenn seine Hotels und Casinos schon 6-mal bankrott gegangen sind. Was für ihn spricht, ist, dass er nur wenig Steuern zahlt. Sowas gilt in den USA als clever, denn niemand zahlt hier gerne Steuern. Besonders gut kommt sein hartes Auftreten gegenüber China an.
We have to have fair and reciprocal, that being the more important word. We need reciprocal.
Fair und gegenseitig sollten die Zölle sein, fordert Trump und belegte chinesische Produkte wie Stahl mit Sonderzöllen. Das Ergebnis war ein Handelskrieg, der vor allem die Landwirte traf. Die Sojapreise gingen in den Keller, die Fischer in Maine wurden ihren Hummer nicht mehr los. Dave Cousins, einer dieser Hummerfischer, hält nichts von Trumps Alleingängen.
Because we took them on by ourselves, we didn't have enough horsepower to really do it. And so it became a tariff war. And no one wins in a tariff war.
Weil wir die Chinesen allein angegangen sind, hatten wir nicht genug Power, um es richtig zu machen. Und so ist es ein Krieg der Zölle geworden. Niemand gewinnt einen Krieg der Zölle.
Das Handelsdefizit mit China jedenfalls hat sich nicht nennenswert zugunsten der USA verändert. Viele von Trumps Unterstützern glauben, dass seine Handelspolitik tatsächlich den lang anhaltenden Abbau von Industriearbeitsplätzen gestoppt hat. Das ist aber schwer zu sagen, weil die Corona-Krise so viele Jobs gekostet hat. Im Inland hat Trump die Umweltgesetzgebung aus der Obama-Zeit zurückgedreht, Regulierungen zulasten der Energieindustrie und des Finanzsektors abgeschafft und er hat vor allem die Steuern gesenkt. Von den 1,6 Billionen Dollar bekamen viele etwas ab, vor allem aber die Reichen. Trumps Ankündigung, die Staatsschulden innerhalb weniger Jahre abzubauen, war damit allerdings zunichte gemacht.
Look, changing the court for decades.
Den Gerichtshof auf Jahrzehnte zu verändern, Millionen und Abermillionen von Leben zu retten, das ist das Wichtigste, was ich tue.
Is the most important thing that I do.
Marjorie Dannenfelser ist eine führende Aktivistin der Anti-Abtreibungsbewegung in den USA. In diesen Tagen fühlt sie die Erde unter ihren Füßen beben, erzählte sie im Podcast der New York Times. Denn die Lobbyarbeit ihrer Gruppe zeigt endlich Ergebnisse. Dank Präsident Trump.
We have a record number of judges, you see that? A record number of federal judges, and we have a great one right now, hopefully gets approved next week. Amy.
Über 200 Bundesrichter hat Trump ernannt, dazu 3 Richter für den Supreme Court. Diese Richter sind handverlesene Konservative, das heißt, sie legen die US-Verfassung wörtlich aus. Sie wollen die Freiheit der einzelnen Amerikaner stärken und die Rechte des Staates beschränken. Das Recht, eine Waffe zu tragen und die freie Religionsausübung sind Themen, die evangelikale Christen und wertkonservative Amerikaner bewegen. Und die Erwartung, der oberste Gerichtshof könnte das geltende Abtreibungsrecht kippen. Im obersten Gerichtshof steht es künftig 6-3 für die Konservativen. Der Weg dorthin war von Dramen begleitet. Im Sommer 2018 etwa bei der Anhörung von Kandidat Brett Kavanaugh.
I am here today not because I want to be. I am terrified.
Sie sei nicht hier, weil sie hier sein wollte. Sie habe schreckliche Angst, sagte mit brechender Stimme Christine Blasey Ford. Die Psychologieprofessorin warf Kavanaugh vor, er habe vor fast 40 Jahren versucht, sie zu vergewaltigen. Nach einer hochemotionalen Anhörung bestätigten ihn die Republikaner mit ihrer Mehrheit im Senat. Und dann starb dieses Jahr Richterin Ruth Bader Ginsburg, eine Ikone der Frauenbewegung.
As long as I can do the job full steam, I will be here.
Solange sie noch unter Dampf stehe, habe sie weitermachen wollen, sagte die Richterin immer wieder, doch die Kräfte der 87-Jährigen reichten nicht mehr. Die Republikaner nutzten ihre Macht im Senat, um kurz vor der Wahl noch Amy Coney Barrett in den Supreme Court zu schicken. 48 Jahre alt, Juristin, katholisch, Mutter von 7 Kindern, ist sie die Wunschkandidatin von Abtreibungsgegnern wie Marjorie Dannenfelser. Dass diese Entscheidung auch Trumps Gegner mobilisieren wird und seine Wiederwahl gefährden könnte, ist Dannenfelser bewusst. Aber, sagt sie,
if you have a shot, you do it now. You don't wait.
Wenn man einen Schuss frei hat, macht man es jetzt. Man wartet nicht.
They've been after him since the day he was elected.
Sie waren hinter ihm her, seit er gewählt worden ist. Erst Russland, jetzt Ukraine und dann noch was zwischendrin. Ich komme gar nicht mehr hinterher.
I think there's even something in between. I can't even keep up.
Sagt ein Mann am Rande einer Trump-Rally. Für die Demokraten war die Wahl nach 2016 ein Schock. Monatelang hatte Hillary Clinton vermeintlich sicher geführt und in der Wahlnacht rund 3 Millionen Stimmen mehr als Donald Trump geholt, landesweit. Doch dann verlor sie die Wahl,
weil ihr 80.000 Stimmen insgesamt in 3 der sogenannten Swing States der Wechselwählerstaaten fehlten,
sagt Politikwissenschaftler Michael Wertz. Für viele Demokraten ist Trump daher ein legaler, aber kein legitimer Präsident. Und natürlich haben sie von Tag 1 überlegt, wie sie dieses Ergebnis korrigieren könnten. Schon wenige Monate nach der Amtseinführung lieferte Trump ihnen die erste Steilvorlage. FBI-Chef James Comey hatte begonnen, die russische Einflussnahme auf die Wahl 2016 zu untersuchen und mögliche Verwicklungen von Mitarbeitern Trumps. Ob er den Präsidenten ausschließe, wollte Senator Blumenthal in einer Anhörung wissen. Comey wandte sich.
Have you ruled out the President of the United States?
I don't want people to overinterpret this answer. I'm not going to comment on anyone in particular.
Er wolle das nicht kommentieren. Trump feuerte ihn kurz darauf. Wollte er damit etwa die Ermittlungen behindern? Fast 2 Jahre lang ging Sonderermittler Robert Mueller dieser Frage nach. Mehrere Trump-Mitarbeiter wurden angeklagt, aber am Ende war der Mueller-Report nicht scharf und klar genug in seinen Aussagen, um ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump zu beginnen. Voriges Jahr lieferte Trump die 2. Vorlage für die Demokraten.
It was beautiful. It was just a perfect conversation.
In einem angeblich schönen, perfekten Telefonanruf hatte Trump versucht, den ukrainischen Präsidenten Selenskyj unter Druck zu setzen, um Wahlkampfmunition gegen Joe Biden zu bekommen. Ein Whistleblower brachte das Ganze ans Licht.
The president must be held accountable. No one is above the law.
Der Präsident muss zur Rechenschaft gezogen werden. Niemand steht über dem Gesetz, war der Standardsatz von Nancy Pelosi, der mächtigsten Demokratin. Doch für die Republikaner war das alles nur eine große Hexenjagd. Es sei doch nichts passiert, hieß es. Eine Erpressung habe nicht stattgefunden.
Diese Impeachment-Versuche waren ein letztlich irregeleiteter Versuch, eine politische Auseinandersetzung zwischen 2 ernstzunehmenden Lagern in Amerika in eine justizförmige Auseinandersetzung zu überführen,
sagt Constanze Stelzenmüller.
Das fällt auf den Ankläger zurück und so haben es, glaube ich, auch viele Amerikaner empfunden.
Good evening, America. We are Mark and Patty McCloskey.
Guten Abend, Amerika. Wir sind Mark und Patty McCloskey aus St. Louis, Missouri. Sie haben uns vermutlich vor ein paar Wochen gesehen, wie wir uns gegen einen demonstrierenden Mob verteidigt haben, der über unser Viertel hereingebrochen ist.
Die McCloskeys sind in diesem Sommer berühmt geworden, weil sie, vor ihrem imposanten Einfamilienhaus stehend, ihre Handfeuerwaffen auf eine Gruppe von Demonstranten gerichtet hatten. Dafür bekamen die beiden eine Anzeige, aber auch einen Auftritt beim virtuellen Parteitag der Republikaner als Kronzeugen für linken Terror. Seit Ende Mai, nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd, wird überall in den USA gegen Polizeigewalt protestiert. In einigen Städten kam es zu Ausschreitungen, manchmal tagelang. Donald Trump griff das Thema auf.
I will fight to protect you. I am your president of law and order.
Er werde für ihren Schutz kämpfen, versprach er den Amerikanern. Er sei ihr Präsident für Recht und Gesetz. Alles verbunden mit der Behauptung, dass die Demokraten zu soft, zu nachgiebig gegenüber Kriminellen seien und zudem marxistisch unterwandert. Und die Rechten? Die seien harmlos, die stecken keine Vorstädte an, hörte man von seinen Anhängern.
You also had people that were very fine people on both sides.
Da seien sehr anständige Leute auf beiden Seiten gewesen, sagte Trump, nachdem im Sommer 2017 Neonazis in Charlottesville aufmarschiert waren. Eine junge Frau kam ums Leben, als ein Ultrarechter mit seinem Auto in eine Gruppe von Demonstranten fuhr. Für ihn sei das ein Weckruf gewesen, sagt Joe Biden.
At that moment I knew I'd have to run.
Da habe er gewusst, dass er kandidieren musste als Präsident, erzählte der Demokrat später. Immer wieder wird Trump von der Opposition und von Journalisten aufgefordert, sich von den Rechten zu distanzieren oder auch von rechten Verschwörungstheorien. Er tut es nicht. Wer an die Überlegenheit der weißen Rasse glaubt, kann sich von Trump gut vertreten fühlen. Recht und Gesetz hat bei Trump noch eine andere Bedeutung, nämlich sein Recht und sein Gesetz.
Then I have an Article 2, where I have the right to do whatever I want as president, but
I don't even talk about that.
Da gebe es den Artikel 2 der Verfassung, der ihm erlaube zu tun, was er wolle. Das stimmt so nicht, aber Trump testet immer wieder aus, wie weit er die Gewaltenteilung, die Checks and Balances, aushebeln kann. Eine Reihe von Aufsichtsgremien hat er bereits neu besetzt. Sein Justizminister Barr wehrt sich nicht, wenn Trump sich in Justizverfahren einmischt. Und die Republikanische Partei widerspricht schon länger nicht mehr.
I'm young and I haven't seen a lot of politicians come through, but I've seen a few. And Trump is kind of the only one I've ever really heard who sounds like he's talking to the people.
Ich bin jung und ich habe noch nicht so viele Politiker kommen sehen, aber ein paar. Trump ist der Einzige, den ich je gehört habe, der wirklich so klingt, als ob er zum Volk spricht.
Evita Duffy ist 21, Studentin in Chicago und stammt aus einer Republikanerfamilie. Sie findet ihn fesselnd.
When he's treated unfairly, he tweets it out. He says it to us. He goes directly to the people and tells us what he's thinking.
Wenn er unfair behandelt wird, dann tweetet er es raus, sagt sie. Er geht direkt zu uns und sagt, was er denkt. Donald Trump, 74, ein möglicherweise reicher Geschäftsmann aus der Immobilienbranche, hat es geschafft, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass er die Stimme des Volkes ist.
It's because I was elected to fight for you and I fought for you harder than any president has ever fought.
Er sei gewählt worden, um für die Amerikaner zu kämpfen, behauptet er immer wieder. Er habe härter gekämpft als jeder Präsident vor ihm. Er sei ein Außenseiter und nicht Teil des Washingtoner Sumpfs. Das hat besonders bei älteren weißen Männern ohne College-Abschluss verfangen, die regelmäßig in die Kirche gehen und sich selbst als konservativ bezeichnen. Konservativ im amerikanischen Sinne, das heißt wenig Staat, viel Freiheit. Laut Pew Research Center waren sie die typischen Trump-Wähler des Jahres 2016. Aber, sagt Michael Wertz, man dürfe nicht vergessen, dass 60% der Trump-Wähler überdurchschnittlich verdienen und ein Fünftel sogar mehr als $100,000 Jahreseinkommen haben.
Also das sind nicht die Entrechteten und Enterbten, die da eine Rebellion üben, sondern das sind saturierte, gebildete, ökonomisch abgesicherte, in sicheren Wohngebieten lebende Mittelschichten, die so etwas wie eine reaktionäre Variante dessen, was die Autonomen in den 80er Jahren immer mit dem Titel Macht kaputt, was euch kaputt macht, bezeichnet haben.
In ihrem Zorn auf das Washingtoner Establishment macht es ihnen offenbar nichts aus, dass der vermeintliche Außenseiter seine Präsidentschaft zu Geld macht. Ein Beispiel? Laut Washington Post haben Trumps Golfplätze und Hotels dem Secret Service inzwischen insgesamt mehr als $1,1 Millionen in Rechnung gestellt, unter anderem für die Übernachtung der Agenten, wenn der Präsident dort seine Wochenenden verbrachte.
Oh God, yes. Oh yes. It's either Trump or communism, and even if you don't like the man, we just cannot. We can't take the chance.
Es geht um Trump oder Kommunismus, sagt Kathy, eine Passantin in Brookfield, Wisconsin. Und auch wenn man den Mann nicht möge, dürfe man es nicht darauf ankommen lassen. Viele Konservative verbreiten gerade Weltuntergangsstimmung, weil sie die Präsidentschaftswahl als Endkampf zweier Kulturen sehen. Das eine ist der traditionelle American Way of Life, der auf Individualität und Freiwilligkeit, Recht und Gesetz, harte Arbeit und Patriotismus baut, sagt Thomas Klingenstein, ein Investmentbanker. Er hat per Video ein konservatives Manifest aufgezeichnet, das schon weit über 1 Million Mal angeschaut wurde.
The other way of life I call multiculturalism.
Der andere Weg, sagt er, ist der des Multikulturalismus, des Globalismus und des Umsturzes. Dessen Anhänger glauben, dass die USA aus vielen kulturellen Gruppen bestehen, die von weißen Männern unterdrückt werden, sagt Klingenstein. Sie wollten den Amerikanern einreden, sie seien rassistisch. Sie wollten die amerikanische Geschichte umschreiben. Klingenstein sieht die USA in
Contest between a man, Trump,
einem Wettbewerb zwischen einem Mann, Trump, der glaubt, dass Amerika gut ist, und einem Mann, Biden, der von einer Bewegung kontrolliert wird, die glaubt, dass Amerika schlecht ist. Ich glaube, Komplizierter ist es nicht.
I do not think it is any more complicated than that.
Die Sehnsucht nach dem Real America, dem wahren Amerika, hat schon vor 10 Jahren Sarah Palin verkörpert, der Star der rechtskonservativen Tea Party-Bewegung, sagt Politikwissenschaftler Michael Wertz.
Das war sozusagen die Sehnsucht zurück zu einer Schwarz-Weiß-Fotografie der 50er Jahre. Und Schwarz-Weiß-Fotografie im übertragenen, aber auch im bildlichen Sinne. Nicht in einer Gesellschaft, wo das Land noch mit 2 ethnischen Gruppen klar strukturiert war, wo es Segregation und Ausgrenzung gab und die Weißen sich sicher sein konnten, dass sie ihre illegitimen Privilegien beibehalten.
Inzwischen ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Weißen in den USA in der Minderheit sind. Nicht die Afroamerikaner, sondern die Latinos sind die größte, schnell wachsende Minderheit. Es ist tatsächlich also eine Art Endkampf, in dem sich die weißen Konservativen befinden. Trump ist dabei für sie kein perfektes, aber ein sehr akzeptables Werkzeug, um den Vormarsch der Multikulturalisten zu stoppen.
Welcome to the revolution of love.
Hunderttausende Frauen gingen im Januar 2017 gegen Donald Trump in Washington auf die Straße. Nicht mein Präsident, riefen sie unter ihren pinkfarbenen Mützen und schwenkten selbstgemalte Plakate. Der Protest ebbte irgendwann ab und das linke und liberale Amerika verfolgte wahlweise amüsiert, schockiert oder alarmiert, wie Donald Trump sich im Weißen Haus einrichtete. Wer gehofft hatte, er werde irgendwie präsidentieller, Irrtum. Bei den Midterms, den Zwischenwahlen im Herbst 2008, hatten die Demokraten auf ein starkes Signal gehofft, dass die Amerikaner Trump bereits loswerden wollten. Sie holten zwar das Abgeordnetenhaus zurück, nicht aber den Senat, wo alle 2 Jahre ein Drittel der Senatoren neu gewählt werden muss. Vor allem die Frauen hatten sich in Scharen für politische Ämter beworben. Rund 30.000 meldeten sich bei der Initiative Emily's List. 2016 war es nur ein Bruchteil davon gewesen. Dass etwas gärt in den USA, war dann in diesem Sommer zu sehen.
George Floyd! George Floyd!
Ich habe in den vielen Jahren, die ich in diesem Land gelebt habe, als Kind und dann als Erwachsene, noch nie amerikanische Bürger so geschlossen, aus so verschiedenen sozialen Gruppen, so ausdauernd auf die Straße gehen sehen, wie in den letzten Monaten,
sagt Constanze Stelzenmüller. Die Wut über Polizeigewalt gegen Schwarze, der Frust darüber, dass das Coronavirus die Ärmeren stärker traf als die Reichen und der Zorn auf den Präsidenten trieben die Menschen überall auf die Straße. Die großen Sportligen der USA machten, diesmal geschlossen, erst Black Lives Matter und dann das Thema Wählen gehen zu ihrer Sache. Über 40 Arenen werden nun zu coronasicheren Wahllokalen. Schon jetzt zeigt sich, dass die Wahlbeteiligung der jüngeren Wähler enorm sein wird. Bis vor 8 Monaten sah es ganz so aus, als sei Trumps Wiederwahl gesichert. Die Wirtschaft brummte, es herrschte beinahe Vollbeschäftigung, viele konnten auf steigende Einkünfte hoffen. Und die Frage, geht es mir besser als vor 4 Jahren, ist für viele Wähler eine wichtige. Dann kam die Pandemie und stellte die USA auf den Kopf. Zig Millionen von Arbeitsplätzen gingen vorübergehend verloren, ganze Industrien brachen ein. Die billionendollarschweren Hilfspakete sind aufgebraucht, neue nicht in Sicht. In den Monaten seit Ausbruch war das Virus bis auf wenige Landstriche nie unter Kontrolle. Nun sind die Menschen Covid-müde und steuern auf einen schwierigen Winter zu. Rechnet man die Waldbrände und Wirbelstürme, Dürre und Überflutungen hinzu, wird 2020 als Katastrophenjahr in Erinnerung bleiben. Und nun zur Krönung noch eine Präsidentschaftswahl. Kann das gut gehen? Es kann. Zig Millionen von Amerikanern haben bereits dafür gesorgt, dass ihre Stimme ganz sicher zählen wird. Diese Wahl ist eine historische Wahl, davon sind hier alle überzeugt. Auch Bill Glauber, ein Journalist, den ich neulich in Wisconsin getroffen habe, einem der umkämpften Swing States, die die Wahl entscheiden könnten. Und er klang ganz versöhnlich.
You know, I think that America is at its heart, it's a moderate country.
Ich glaube, dass Amerika in seinem Herzen ein gemäßigtes Land ist, das sich manchmal nach rechts dreht, manchmal nach links. So habe ich Amerika in meinem Leben kennengelernt. Vielleicht ändert sich das, aber da stehen wir.
Maybe that will change, but I think that's where we're at.
Die USA wählen und es ist nicht ausgeschlossen, dass der alte Präsident auch der neue sein wird. Einen Rückblick über seine erste Amtszeit hat uns unsere Korrespondentin in Washington, Katrin Brandt, gegeben. Mein Name ist Liane Stahl und den Podcast zur Sendung finden Sie auf hrinforadio.de und natürlich in der ARD-Audiothek.